Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, großer Gott, wir können dir alle Sorgen anbefehlen, wir können dir unser ganzes Leben anbefehlen und letztendlich machen wir uns damit nur bewusst, dass es eh schon in deiner Hand liegt. Und hast du auch unser Gebet gebraucht oder gebrauchst du auch unser Gebet, uns dir anzubefehlen, um ja, das vielleicht noch mehr zu tun oder dass du uns dann noch mehr zeigen kannst, wer du bist und was du tust. Und wir wollen uns dir anbefehlen, unser ganzes Leben und auch diesen Gottesdienst weiterhin, auch die Predigt jetzt, die vor uns liegt. Bitte hilf uns beim Reden, hilf mir beim Reden, bitte hilf uns allen beim Hören. Schenk Kraft und auch ja, die Kraft im Herzen und öffne du unsere Herzen für dich, für dein Reden, für deine Größe und begegne du uns neu. Ja, lass es deine Worte sein, darum bitte ich dich. Amen. Martin Lloyd Jones, ein britischer Pastor aus dem letzten Jahrhundert, nennt sie die wichtigste Lehre für unsere Zeit. Die wichtigste Lehre für unsere Zeit. Er denkt dabei an die Lehre von der Vorsehung Gottes. Vorsehung Gottes. Und er meint damit nicht, dass sie wichtiger ist als zum Beispiel die Lehre über das Evangelium. Er meint, dass sie in unserer aktuellen Epoche besonders wichtig ist. Die Lehre von der Vorsehung Gottes. Und ich kann ihn verstehen. Vor allem, weil diese Lehre so wenig in unseren Köpfen ist, sie aber einen so großen Unterschied macht für das ganze Leben. Und mit dieser Lehre bekommt vieles seinen Platz, den es sonst nicht hat. Gott als der Erhabene und gleichzeitig als der durch und durch so Liebevolle. Wir als Menschen bekommen unseren Platz, wir, die wir nicht so fähig sind, wie wir uns manchmal halten, die wir aber trotzdem so sehr geliebt sind und wir auch so sehr gewürdigt werden, dass Gott uns für unser Handeln verantwortlich macht. Und er ist dabei dann aber auch sogar in seine Pläne mit einbaut, unser Handeln. Und so geht es heute Morgen um Gottes Vorsehung und uns. So das Thema für heute. Das ist eine Lektion, die auch Abraham sein ganzes Leben über gelernt hat. Aber am Ende seines Lebens, da hatte er sie fest verinnerlicht. Und so schauen wir heute auf eine Begebenheit am Ende seines Lebens, und diese Geschichte leitet über zu Isaak. Ab sofort wird es in unserer Predigtreihe über die Väter des Glaubens deshalb dann um Isaak gehen. Für ihn wird in unserem Text heute eine Braut gesucht. Und dabei passiert Folgendes, 1. Mose 24. Abraham schickt seinen fähigsten Diener los, um eine Frau für seinen auserwählten Sohn Isaak zu finden. Er guckt da nicht bei sich in der Gegend, sondern schickt ihn zu seiner Familie, die noch in Haran wohnt, schickt ihn los, der Knecht, der Diener nimmt ein paar Sachen mit, ein paar Mitknechte, ein paar Helfer, sattelt die Kamele, und dann heißt es in Vers 10, so heißt es in Vers 10, und da lese ich uns, ab da lese ich uns den Text und erzähle ihn zwischendurch nach. Also da heißt es, 1. Mose 24, ab Vers 10. Dann nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei Gut seines Herrn mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Achram-Naharaim zu der Stadt Nahors, wo eben die Verwandten von Abraham wohnen. Und er ließ die Kamele niederknien draußen vor der Stadt. Also er ist inzwischen da. Lässt die Kamele niederknien draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen um die Abendzeit, zur Zeit, die da die Schöpferinnen herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Und er sagte, Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und das dann auch sagt, trinke und auch deine Kamele will ich tränken. Das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet und siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihren Schultern. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau. Und kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Wasser, zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte, »Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen.« Und sie sagte, »Trinke, mein Herr.« Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie, »Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben.« Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkerinne, lief noch einmal zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte so für alle seine Kamele. Der Mann aber sah ihr zu, schweigend, um zu erkennen, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatten, dann nahm der Mann einen goldenen Ring, ein halber Schekel sein Gewicht und zwei Spangen für ihre Handgelenke, 10 Schekel Gold ihr Gewicht. Und er sagte, wessen Tochter bist du? Sage es mir doch. Gibt es im Haus deines Vaters Platz für uns zu übernachten? Da sagte sie zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm, sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, auch Platz zum Übernachten. Da verneigte sich der Herr, der Mann, und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Also er findet da, wird von Gott gezeigt, diese eine Frau, Gott führt es so, dass sie genau das sagt, worum er gebeten hat. Sie unterhalten sich noch, oder Rebekka läuft nach Hause, sagt da allen Bescheid. Sie holen dann den Knecht Abrahams zu sich nach Hause. Und dann heißt es weiter in Vers 33, dann wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er aber sagte, ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Und er, der Bruder von Rebekka, sagt, rede. Da sagte er, ich bin Abrahams Knecht. Der Herr hat meinen Herr sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist. Und dann erzählt er ganz viel von Abraham, dass Abraham ihn losgeschickt hat, mit der Mission eine Frau zu finden. Er erzählt, wie er am Brunnen angekommen ist, wie er gebetet hat, was er gebetet hat. Er erzählt, wie Rebekka dann gekommen ist, was sie gesagt hat. Er erzählt alles nochmal nach, ganz ausführlich, jedes Detail. Und dann ganz am Ende schließt er damit, dass er sagt, dass er das eben auch nochmal erzählt, dann verneigte ich mich und warf mich vor dem Herrn nieder und dankte dem Herrn, dem Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hatte, die Tochter des Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen. Und dann sagt er, und nun, wenn ihr Gnade und Treue an meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir mit. Und wenn nicht, so teilt es mir auch mit und ich werde mich zur Rechten oder zur Linken wenden. Also er fragt, okay, gebt ihr mir Rebekka für meinen Herrn, für Isaak, gebt ihr mir eure Tochter mit. Dann heißt es, dann antworteten Laban, der Bruder, und Betuel, der Papa, und sagten, vom Herrn ist die Sache ausgegangen, wir können dir nicht sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und geh hin, dass sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als Abrahams Knecht ihre Worte hörte, da warf er sich zur Erde nieder vor dem Herrn. Anderen kriegen auch nochmal Geschenke und dann ist die Frage, okay, oder will er sofort am nächsten Morgen, will er sofort zurück mit Rebekka? Die anderen sagen, nee, lass sie noch ein paar Tage bei uns. Und dann sagt er wieder, er aber sagte zu ihnen, haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen, entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sagten sie, lasst uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. So entließen sie ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht des Herrn und seine Männer. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, geben ihren Segen weiter, packen alles zusammen, ziehen zurück zu Abraham und Isaak. Da gibt es dann noch diese wunderbare Begegnung zwischen Isaak und Rebekka. Und dann Happy End und die Hochzeit von den beiden. Soweit das Wort Gottes, diese Begebenheit. Und dieser Text fordert heraus. Er fordert mich heraus. Er fordert mich heraus, er fordert uns heraus, genauso, uns genauso treu hinzugeben, wie es diese Leute hier tun. Und dieser Text fordert uns heraus, immer in jeder Situation mit der Vorsehung Gottes zu rechnen. Treue Hingabe und Vorsehung Gottes. Und wie treu hingegeben einer ist, das sehen wir zuerst bei Abraham. Abraham ist ein alter Mann inzwischen. Sarah ist gestorben im Kapitel vorher, aber er ist voller Gottvertrauen. Ein Kapitel vorher, wie gesagt, da war Sarah gestorben. Was macht Abraham? Er begräbt sie, und zwar nicht irgendwo, geht nicht zurück in ihre Heimat, sondern er begräbt sie im Land Kanaan, im verheißenen Land. Und bisher hat ihm nichts von dem Land gehört. Und jetzt kauft er ein Stück Land, um Sarah dort zu begraben, weil das ist das Land, wo sie bleiben werden. Das ist das Land, was Gott ihnen verheißen hat. Hier werden wir unsere Toten begraben. Und auch bei der Frage nach der Nachkommenschaft, auch da vertraut Abraham Gott. Er hat was vor, was sehr gut zu dem passt, was Gott mit seinen Nachkommen, mit seiner Familie vorhat. Er schickt seinen wichtigsten Diener los, um eine Frau für seinen Sohn Isaak zu finden. Und dann sagt er zu ihm in Vers 7, und darin sehen wir, wie stark Abraham Gott vertraut. Er sagt da, bevor dieser Knecht sich losgemacht hat, sagt Abraham zu ihm, der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dies geschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Gott wird vor dir hergehen. Er wird Gelingen zu deiner Reise schenken. Und Abraham hatte klare Vorgaben dabei. Er hat es vorher eingegrenzt, hat gesagt, nimm keine von den Kanaaniterinnen, in Vers 3, und Isaak muss hier bleiben, du sollst ihn nicht dorthin mit zurückbringen, Vers 4 und 5, Vers 5 und 6. Abrahams Familie, die wohnte noch in Haran, das ist in der heutigen Südtürkei, fast 1000 Kilometer Fußweg. Und sie wussten nicht, wie die Lage dort ist oder ob ihre Familie überhaupt noch da ist. Aber er hat diese schwierige Unternehmung vor und weiß, dass es richtig ist. Und er weiß, dass Gott führen wird. Er weiß, Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Gott hat ihm das Land versprochen, deshalb soll der Knecht den Isaak nicht von hier wegführen. Und Gott hat ihm eine große Nachkommenschaft verheißen, deshalb wird Gott ihm eine passende Frau zeigen. Gott wird das tun. Und Abraham handelt entsprechend. Er vertraut voll und ganz darauf, dass Gott führen wird. Und dann ist das hier auch so, was wir manchmal nicht ganz zusammenkriegen. Was Gott verheißen hat, das bewirkt in Abraham nicht, dass er komplett untätig ist. Die Verheißungen Gottes bedeuten nie, dass man nichts tun soll. Es heißt nur, dass man nicht auf anderem Weg nachhelfen muss, sie zu erfüllen. Es heißt, entsprechend der Verheißungen zu handeln. Und zum Beispiel sich gut zu überlegen, ja, was passt denn zu Gottes Plänen und Vorhaben? Wie hat Gott es denn selbst eingegrenzt? So wie Abraham das hier macht. Er weiß, Gott will, dass wir hier zu Hause bleiben und Gott will auch nicht, dass es irgendeine Frau ist. Deshalb gibt er seinem Knecht diese Eingrenzungen weiter. Die Frau muss mit zu uns kommen und sie soll nicht von den Kanaanitern sein. Darauf vertraut Abraham, dass Gott sich selbst festgelegt hat, auf diesem Weg Segen zu schenken. Es wäre viel leichter, es auf anderem Weg zu machen. Eine Frau bei den Kanaanitern zu suchen, die haben aber einen anderen Gott, kennen den lebendigen Gott nicht. Es hätte schnellere Lösungen gegeben, ja. Und man hätte es auch machen können, ohne so die Fäden aus der Hand zu geben. Aber Abraham vertraut Gott und er handelt entsprechend. Und dann sehen wir auch bei seinem Knecht so eine treue Hingabe und so ein großes Vertrauen. Dieser Knecht hat quasi das Vertrauen seines Herrn übernommen, hat das bei ihm gesehen und selbst irgendwie auch gelernt, selbst dieses Vertrauen entwickelt, selbst entschieden, diesem Gott zu vertrauen. Und er ist dabei Abraham gegenüber treu und er ist auch Gott treu. Und das auf eine durch und durch feine Art und Weise. Ich finde, dieser Knecht ist ein beeindruckender Mann, von dem man vieles lernen kann. Wir hatten bei uns in unserer Heimatgemeinde mal Jugendtage. Diese Jugendtage hatten das Thema stille Helden. Dieser Knecht war einer von ihnen, ein stiller Held. Viele von ihnen kennen nicht mal seinen Namen. Der Name wird hier gar nicht erwähnt. Wahrscheinlich war dieser Knecht Eliezer von Damaskus. Eliezer wird in 1. Mose 15 als Abrahams, bis dahin noch als Abrahams Erbe genannt. Da sagt Abraham, weil ich kein Kind habe, wird Eliezer alles erben, was ich habe. Wahrscheinlich eben wird Eliezer das erben, weil er der treueste und langjährigste Diener von ihm war. Und dann ist es umso beeindruckender, wie loyal er Abraham und Isaak gegenüber ist und auch wie loyal er Gott gegenüber ist. Also er hätte völlig bitter gegen sie alle werden können. Er war so nah dran, selbst der Erbe zu werden. Er war so nah dran, dass ihm alles gehört, was er eh schon die ganze Zeit verwaltete. Er war so nah dran und dann kam doch der verheißene Sohn. Mit einem Mal wurde er vom potenziellen Erbe wieder zum Knecht. Änderte das was an seiner Hingabe? Kein bisschen. Und dann sehen wir seine Loyalität Abraham gegenüber, zum Beispiel in Vers 12. Da betet er zu Gott und schaut mal, was er da sagt. Vers 12, und er sagte, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Bitte erweise Gnade an meinem Gott, an meinem Herrn Abraham. Er hat das Wohl seines Herrn im Blick. Ihm geht es darum, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, selbst wenn er dabei nur die zweite Geige spielt. Selbst wenn sein Name dabei niemals groß erwähnt wird, Hauptsache Gott wird verherrlicht und schenkt Segen. Und dann sehen wir seine Hingabe auch daran, wie er sich bei diesem ganzen Vorhaben verhält. Also alles, was er tut, tut er vor dem Herrn. Und ständig betet er. Also er ist mitten im Gespräch, redet mit Leuten, und dann merkt er dabei, wie Gott die Sachen führt. Und das macht er, fängt an zu beten, mitten im Gespräch, fällt nieder vor dem Herrn, lobt und dankt Gott. Vers 26 und auch in Vers 52 später nochmal. Und auch er handelt mit diesem Vertrauen, aus dem heraus Abraham ihn losschickte. Er weiß, mit rein menschlichen Möglichkeiten ist das hier eine harte Mission. Und vielleicht hätte es auch funktioniert, nur mit menschlichen Möglichkeiten. Er hätte, wo er in Haran angekommen ist, rumfragen können. Entschuldigung, wissen Sie, ob hier ein Betuel ist? Hallo, kann man hier Nahors Sippe finden? Und dann hätte er mit einem großen Brautgeschenk kommen können, wenn er sie dann gefunden hätte. Vorher schon ein großes Geschenk mitnehmen können. Hätte sagen können, ich komme im Auftrag Abrahams, eures Onkels. Er bietet 20 Kamele, 500 Goldstücke für eure schönste Tochter. Hätte vielleicht alles funktioniert. Und was macht er? Er gibt es von Anfang an Gott ab. Er lässt sich von Gott führen. Er vertraut darauf, dass dieses ganze Vorhaben nur gelingt, wenn auch Gott seine Finger im Spiel hat und wenn Gott die Fäden in der Hand hält. Und wenn wir uns jetzt nochmal weiter überlegen, okay, wenn Eliezer berechnend vorgegangen wäre, wenn er die Kontrolle selbst behalten hätte, was hätte er gemacht? Er hätte mehrere Versuche wahrscheinlich gestartet. Vielleicht wäre er damit gescheitert, vielleicht hätte er auch Erfolg gehabt. Und selbst wenn er Erfolg gehabt hätte, ohne die Dinge so in Gottes Hand zu legen, was wäre passiert? Keiner hätte gesehen, wie Gott die Dinge führt. Keiner hätte gesehen, dass er und Abraham Leute sind, die Gott so vertrauen. Rebekka und ihre Familie haben das gesehen. Und was macht Rebekka? Was macht ihre Familie? Rebekka zögert keine Sekunde. Sie war bereit, sofort mitzugehen, weil sie erkannt hat, da hat Gott gewirkt. Und er hat Pläne dabei. Und er hat Pläne auch für mich. Eliezers Glaube war wirksam. Es hat was mit ihm gemacht. Und wie er geglaubt hat, das hat auch bei anderen was bewirkt. Ohne Vertrauen, ohne Kontrolle abzugeben, wäre er hier nie so weit gekommen. Und dann ist es bei uns so, wir leben in einer Zeit, wo wir Gott nicht unbedingt vertrauen müssen. Wo wir Gott kaum vertrauen müssen. Also für fast alle Probleme, die wir so bekommen, gibt es zumindest theoretisch Lösungswege. Oder es gibt Lösungsvorschläge, die alle auf menschlichen Möglichkeiten beruhen. Gibt es unzählige, für fast alles. Und wenn wir dann doch mal Gott wirklich vertrauen müssen, wenn wir nicht weiter wissen, weil es doch, dann doch zu doll wurde, wenn wir Gott mal wirklich vertrauen müssen, kommen wir direkt in Not, empfinden das als Notstand und empfinden es irgendwie als Fehler im System. Und ihr Lieben, ich rede da genauso auch von mir. Mir geht es da nicht anders. Ein Beispiel, ich habe erst vor 2 Wochen das wieder gemerkt, unser ganzes Leben ist so eingerichtet, dass wir Gott vertrauen müssen. Und da ging es um unseren Sohn und letztendlich hält die Situation bis heute an. Unser Sohn, er kann eigentlich sehr gut alleine einschlafen. Er ist jetzt fast 4 und seit 3,5 Jahren machen wir ungefähr die gleiche Abendroutine mit ihm. Dann gehen wir aus seinem Zimmer. Und er schläft alleine ein. Vor 2 Wochen wollte er nicht mehr alleine im Bett bleiben. Er ist jedes Mal wieder aufgestanden. Hat er vorher nie gemacht. Wir haben ihn zurückgeschickt, ist wieder aufgestanden. Wir haben mit ihm geredet, mit ihm gebetet, noch ein Lied gesungen, immer wieder aufgestanden. War oder ist er nur bockig? Will er nicht? Oder steckt was anderes dahinter? Und ich weiß es von mir selbst, als Kind haben bei mir irgendwann Albträume angefangen. Zum Teil wirklich schlimme Gedanken. Große Ängste, die ich hatte, jedes Mal, wenn ich ins Bett gegangen bin. Angst vor der Dunkelheit, Angst vor der Nacht, Angst vor schlechten Träumen. Und ich hatte tatsächlich wirklich Angst, in der Nacht zu sterben. Am nächsten Morgen nicht aufzuwachen. Und das kann man als Eltern ja nicht unbedingt beeinflussen. Ich war auch behütet aufgewachsen. Und jetzt bin ich selbst Papa von einem Sohn, der nicht einschlafen will. Hat er auch solche Ängste? Plagen ihn Albträume? Haben wir vielleicht über manche Dinge mit ihm zu ernst geredet? Und dann wurde mir bewusst, und auch ihm bleibt nichts anderes übrig, als zu lernen, Gott zu vertrauen. Ihm und mir bleibt nichts anderes übrig, als Gott zu vertrauen, wenn wir in Situationen kommen, die wir nicht wollen. Die wir nicht kontrollieren können. Die wir fürchten. Dieses Leben ist gefährlich. Ängste und Sorgen sind nicht immer rational, aber sie können uns plagen. Sie können uns so sehr plagen. Und noch viel Schlimmeres kann uns plagen in dieser Welt. Das weiß er Gott sei Dank noch nicht alles. Aber so wie ich muss auch er in der Situation lernen, Gott zu vertrauen. Und natürlich helfe ich und helfen wir ihm dabei. Und wir lassen ihn dabei nicht alleine. Aber wenn ich jetzt versuche, diese Situation nur mit menschlichen Mitteln zu lösen, bleibe ich entweder jedes Mal in seinem Zimmer, bis er eingeschlafen ist, oder ich gewöhne ihn daran, nur mit CD-Player oder so einzuschlafen. Aber er konnte schon alleine einschlafen. Und wenn da irgendwelche Ängste sind, dann ist es Gott, der die größten Möglichkeiten hat, ihm darin zu begegnen und ihn darin durchzuführen. Wir haben da ein paar Sachen mit ihm durchgesprochen seitdem und sind da auch noch mit dabei. Wir haben einen Vers mit ihm gelernt, den ich selbst damals rauf und runter aufgesagt habe, den ich damals gelernt habe. Mich quält keine Sorge, wenn ich mich niederlege. Ganz ruhig schlafe ich ein. Denn du, Herr, hältst die Gegner von mir fern und lässt mich in Sicherheit ruhen. Psalm 4, Vers 9. Kann ich bis heute in- und auswendig. Wir haben mit ihm geredet, ich habe ihm gesagt, wenn du nicht einschlafen kannst, Gott kann dir helfen. Schau, Gott kann dich beruhigen. Rede mit ihm, bete zu ihm, sag diesen Vers, vielleicht hilft er dir durch diesen Vers. Ich habe ihm gesagt, Gott kann sogar zu dir sprechen, wie er zu Samuel gesprochen hat mitten in der Nacht. Wir hatten da an dem Abend die Geschichte von Samuel gelesen. Ich habe ihm gesagt, vielleicht redet Gott auch nur in deinem Herzen und macht dich so ruhig. Und diese Sachen zu sagen, das war für mich ein Wagnis. Es ist ein Wagnis. Weil konnte ich Gott vorschreiben, wie er ihm da helfen soll? Wie schnell er ihm helfen soll? Nein, auch ich muss es aus meiner Kontrolle geben. Gott hat sein Leben in der Hand, nicht ich. Ohne Kontrolle abzugeben, lernt man nicht, Gott zu vertrauen. Wo musst du lernen, Gott zu vertrauen? Wo überlässt du Sachen lieber deiner eigenen Hand, als dass du sie Gott abgibst? Oder wo verlässt du dich auf Dinge, die uns so selbstverständlich scheinen, dass wir denken, dass unser Leben nur damit funktioniert? Unser Gesundheitssystem, unser Wohlstand, die Menschen um uns herum, unser Beziehungsnetzwerk. Ihr Lieben, das sind alles nur relative Sicherheiten. Und wir merken, wie sie ins Wanken kommen. Überlass die Kontrolle über dein Leben nicht dem Reichtum unserer Nation. Verlass dich nicht auf deine eigenen Fähigkeiten und rechne nicht damit, dass andere in unserer Gesellschaft immer einen guten Job machen. Du wirst damit immer wieder an deine Grenzen kommen. Überlass dich in allem der Kontrolle Gottes. Und das Einzige, was zählt, sind seine Grenzen. Lebe so, dass Gott handeln muss. Lebe so, dass es nur Sinn macht, wenn es einen Gott gibt, der eingreift. Und das ist nur möglich, so zu leben, wenn man davon ausgeht, dass dieser Gott immer und in allem seinen Plan verfolgt. Und das heißt nicht, dass er alles gleicherweise aktiv herbeiführt und er alles, was passiert, gleichermaßen will. Aber es heißt, dass es das gibt, was man in der christlichen Lehre die Vorsehung Gottes nennt. Und darauf wollen wir jetzt schauen, die Vorsehung Gottes. Und da beobachten wir erstmal bei diesem Text, okay, diese ganze Geschichte wird hier zweimal sehr ausführlich erzählt. Einmal live und einmal dann als Bericht von Eliezer. Also, dass da passiert, alles am Brunnen mit den Kamelen und so weiter, es passiert. Eliezer kommt ins Haus zu Rebekkas Familie und da erzählt er ihnen die ganze Geschichte nochmal. Und wir als Leser, wenn wir das zu Hause nochmal lesen, hören die ganze Geschichte nochmal. Mit allen Details, wie er gebetet hat, was Rebekka dann gesagt hat und so weiter. Die ganze Geschichte nochmal breit ausgeführt. Und da kann man sich fragen, warum? Warum wird das zweimal so ausführlich beschrieben? Ist das Kapitel noch nicht lang genug? Papier war damals teuer. Man hätte doch auch einfach sagen können, Eliezer erzählt das, was er erlebt hatte. Aber es wird nochmal erzählt, was genau da passiert ist. Warum? Die Geschichte wird nochmal erzählt, weil sie unser Vertrauen stärken soll. Sie will bewirken, dass man über diese Führung Gottes nachdenkt. Der das aufgeschrieben hat, der will betonen, was da passiert ist, das ist wichtig. Wie Gott die Sachen da gelenkt hat, das ist es, worum es geht. Gott führt die Sachen, er hat seinen Plan. Selbst in einer so menschlichen Sache wie einen Partner zu finden, greift Gott aktiv ein. Das ist hier der Fokus. Was genau meint dann jetzt dieser Begriff Vorsehung Gottes. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit Gottes Vorherbestimmung oder seinem Vorherwissen. Das gibt es auch, ist aber ein anderes Thema. Gottes Vorsehung meint, dass Gott seine Schöpfung mit unsichtbarer Hand kontinuierlich hält, lenkt und versorgt. Gottes Vorsehung ist seine gewaltige Kraft in Aktion, mit der er alle Dinge nach seinem guten Plan führt und sie zum Besten seiner Kinder führt. So wie er es hier tut und in sämtlichen anderen Teilen der Bibel auch, so ist Gott. Wir haben oft ein anderes Bild von Gott. Wir haben oft ein Bild von Gott, bei dem Gott nicht wirklich aktiv ist. Wir sind da Kinder unserer Zeit. Uns wurde durch den Naturalismus und durch die Säkularisierung ein falsches Denken antrainiert. Dieses Denken, dass alles, was in dieser Welt passiert, dass es aus der Welt heraus erklärt werden kann und man keine Erklärung von außen braucht. Und dieses Denken übernehmen auch wir und rechnen gar nicht damit, dass Gott tatsächlich aktiv ist und dass er da ist und dass er wirkt und dass er handelt. Wir brauchen Gott nicht mehr, um alles zu erklären, denken wir. Wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir so einen Text wie heute vor uns haben, da sehen wir etwas anderes. Da sehen wir, wie Gott eingreift und wie er lenkt. Und dann ja, dann ist es so, in manchen Dingen greift Gott energischer und vehementer ein. In manchen greift er verborgener ein und mit der Lösung erst in der Zukunft. Aber über allem steht seine Vorsehung. Er lenkt und erhält diese Welt in allen Details. Geschichte ist nicht einfach eine zufällige Abfolge von Ereignissen. Unser Leben ist nichts, wo nur Menschen am Werk sind, sondern hinter allem steht der Plan eines allmächtigen Gottes. Und das heißt nicht, dass wir immer eindeutig zuordnen können, das und das jetzt, da hat Gott so und so gewirkt. Und das heißt auch nicht, wenn etwas richtig Schlimmes passiert oder wenn etwas Schlimmes passiert, heißt es nicht, dass es Gott aktiv gewollt hat. Manches hat er zugelassen. Gottes Vorsehung heißt, ob Gutes oder Böses, Gott hat etwas damit vor. Und ich muss damit rechnen, dass er in irgendeiner Weise hier am Werk ist. Gottes Vorsehung heißt, letztlich ist alles über seinen Schreibtisch gegangen und ich kann ihn niemals ausklammern. Ob es gute Dinge sind, die passieren, ob es eine schwere Zeit ist, er hat einen Plan und letztlich wird er damit zum Ziel kommen. Daran kann unser Sündigen nichts ändern, daran können unsere Fehler nichts ändern. Er hat seinen Plan und er wirkt und er baut unser Handeln darin sogar ein. Das meint die Vorsehung Gottes. Gott hält, lenkt und versorgt seine Schöpfung mit unsichtbarer Hand und führt alle Dinge zu dem Ziel, das er mit ihnen hat. Und genau das sehen wir auch hier. Und wir sehen, wie sich Eliezer diesem Plan Gottes öffnet. Er fragt explizit danach, Gott, ich bin jetzt hier an diesem Brunnen, zeig mir die Richtige. Lass diejenige die Richtige sein, die so ein dienendes Herz hat, dass sie aus eigener Initiative sogar meine Kamele trinkt. Also er ist in dieser Stadt, setzt sich ganz zufällig an diesen Brunnen. Zufällig kommen gerade die Frauen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Und ganz zufällig ist da Rebekka, die ganz zufällig so einen wunderbaren Charakter hat. Und ganz zufällig sagt sie genau das, was Eliezer vorher zu Gott gesagt hat. Und tatsächlich, sie ist ganz zufällig aus Abrahams Familie. Also wirklich sehr viele Zufälle. Es ist Vorsehung Gottes. Und das ist dann nicht einfach eine Gebetserhörung, die er erlebt, sondern er darf zusehen, wie Gott seinen Plan ausführt und weiterführt. Und das Ganze überzeugt auch Rebekka und ihre Familie. Sie geht direkt mit. Und auch ihr Papa und ihr Bruder, das, was da passiert ist, sie sagen dazu, Gott hat geredet. Gott hat gehandelt. Schau in Vers 50 und 51, da antworteten Laban und Bethuel und sagten, vom Herrn ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und geh hin, dass sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Also was für eine Liebesgeschichte. Gott selbst hat sie in der Hand. Gott selbst hat sie geführt. Und das Entscheidende ist nicht, dass jede Geschichte von uns so aussehen muss. Das Entscheidende ist, dass Gott die Details unseres Lebens lenkt. Er hat die Kontrolle und nicht du. Und das muss einem keine Angst machen, weil er nicht willkürlich ist. Nein, er ist ein liebender und so persönlicher Vater. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was du brauchst. Er kennt dich durch und durch. Und er überblickt das große Ganze deines Lebens und der gesamten Weltgeschichte. Wir überblicken das nicht. Und dann ist diese Geschichte hier, sie ist wie eine Liebesgeschichte aufgebaut. Suche nach einer Braut und am Ende das Happy End und die Hochzeit. Aber worauf liegt der Fokus? Kann man diese Geschichte hier als Hollywood-Film drehen? Kann man das machen, sodass der Fokus gleich bleibt? Wie würde man diesen Film nennen? Vielleicht die Auserwählte, eine Liebe im Zeichen der Verheißung. Oder, denn was Gott zusammenfügt, ist nicht Zufall, es ist Vorsehung. Oder Genesis 24, die Liebe Isaaks und Rebekkas. Wäre dieser Film ein Liebesfilm? Würde man den Fokus der Bibel beibehalten, würde es zuallererst um Gott gehen. Darum, wie er führt und darum, wie sich Menschen seinem Plan für ihr Leben anvertrauen. Es geht hier nicht zuerst um eine menschliche Liebesgeschichte, es geht um Gottes Vorsehung. Und vielleicht fragst du dann jetzt, okay, und was soll ich jetzt damit machen? In der Bergpredigt sagt Jesus, seht die Vögel am Himmel. Und seht die Blumen auf dem Feld. Um jeden Vogel und um jede Blume kümmert sich euer Vater. Wie viel mehr um euch? Wie viel mehr um dich? Ihr seid ihm so viel wertvoller. Und bei ihm sind sogar die Haare auf eurem Kopf alle gezählt. Das ist Vorsehung Gottes für dich und für mich. Sieh alles, was in deinem Leben passiert, ein Stück weit als Vorsehung Gottes. Rechne in jeder Situation, in jedem Gespräch, in jedem Augenblick, rechne damit, dass Gott jetzt gerade einen Plan hat. Er lenkt in allen Situationen unsichtbar viele Details. Rechne damit. Und er tut das mit seinen guten Absichten. Und dann auch, egal was gerade ist, öffne dich diesem Plan Gottes. Frag danach, bete zu ihm und rede mit ihm über alles, was bei dir im Leben gerade los ist. Wo hast du das bisher nicht gemacht? Wo hast du bisher gar nicht drüber nachgedacht, darüber mit Gott zu reden, weil es dir so absurd scheint? Über deine Arbeit, weil Gott sich mit Maschinen eh nicht auskennt? Gott hat sich sämtliche Physik ausgedacht und erschaffen. Halte ihn aus keinem Detail deines Lebens raus. Ich habe über eine Frau sagen hören, dass sie mal gesagt hat, ich kann ohne Gott nicht mal Pfannkuchen backen. Und nicht, weil sie die Fähigkeiten dazu nicht hat, die hat sie natürlich auch von Gott. Nein, sie kann ohne Gott keine Pfannkuchen backen, weil sie weiß, auch genau dieser, mein Alltag, gehört zum Plan Gottes. Und auch das steht unter seiner Vorsehung. Es gibt nichts, was außerhalb seiner Kontrolle ist. Und dieses sich der Führung Gottes öffnen und sich seinem Plan anvertrauen, das heißt, dass man trotzdem eins und eins zusammenzählen soll und man aktiv werden soll. Nichts anderes tun die Leute auch hier. Rebekka sieht sehr genau, was da passiert und sie zählt eins und eins zusammen und folgt dann dem Plan Gottes für ihr Leben. Oder Eliezer. Eliezer ist nicht ohne Geschenke losgegangen. Nein, er wusste, es gehört mit zu dem Plan Gottes, dass wir der Familie unsere Wertschätzung zeigen. Doch bei Abraham haben wir schon gesehen, wie er sich Gedanken gemacht hat, was es bedeutet, aus dem Glauben heraus zu handeln. Gottes Vorsehung und unsere Verantwortung gehören zusammen. Und dann möchte ich mit zwei Schlussbemerkungen schließen. Die erste Schlussbemerkung zum Thema Beziehung und Partnersuche. Nicht jede Geschichte muss so aussehen wie hier. Und ich glaube auch nicht, dass es den einen oder die eine für dein Leben gibt. Aber was wir in dieser Geschichte sehen ist, Gleiches zieht Gleiches an. Und damit meine ich nicht, wie man von der Art ist, sondern was einem wichtig ist. Für Isaak wird eine Frau gefunden, die bereit ist, vollkommen Gott zu vertrauen. Und Rebekka lässt sich darauf ein, weil ihr Mann offensichtlich auch sein Leben komplett dem Handeln Gottes überlässt. Gleiches zieht Gleiches an. Du wirst so gut wie immer einen Partner finden, der das Gleiche anbetet wie du, dem das Gleiche wichtig ist wie du. Die beste Vorbereitung, um einen guten Partner zu finden, ist, gib dich Gott hin. Weil wenn du das tust, wirst du nur für jemanden attraktiv sein, der selbst auch Gott zur obersten Priorität hat. Wenn du deine Akzente auf was anderes setzt, auf äußere Schönheit, auf Spaß, auf Glücklichsein, auf Sicherheit, egal was es ist, du wirst meistens genau den Partner finden, der die gleiche Orientierung hat, der dem gleichen Götzen folgt. Das heißt, nicht erst, wenn du hingegeben genug lebst, wirst du einen finden. Es heißt, gib dich nicht damit zufrieden, überhaupt einen zu finden, sondern liebe Gott, liebe ihn um seiner selbst willen. Und wenn du das tust, dann kann es sein, dass das jemand sieht und dich attraktiv findet, weil auch er Gott liebt und er dich deshalb attraktiv findet. Und auch du wirst dann nur jemanden haben wollen, der zuallererst Gott liebt und eure Beziehung nicht darauf aufbaut, dass der eine zur Erfüllung irgendwelcher Sehnsüchte für den anderen wird. Wenn ihr das tut, werdet ihr die einen Probleme nur durch andere Probleme ersetzen. Nein, was du brauchst, ist, dass du Gottes Plan für dein Leben folgst. Und damit bin ich bei meiner letzten Schlussbemerkung und die richtet sich wieder an alle. Du bist Gott nicht egal. Er übersieht keine Einzelheit in deiner Biografie und nur er sieht das große Ganze. Er sandte nicht nur seinen Knecht, sondern seinen Sohn, um uns zu sich zu holen, um uns zu seiner Braut zu machen. Er ist losgegangen und hat nicht mit Silber und Gold, sondern mit seinem eigenen Blut für uns bezahlt. Weil er uns so sehr liebt. Und weil wir zu seinem Plan gehören und er uns mit in seinen Plan mit hineinnehmen will. Er will, dass sein guter Wille in unserem Leben passieren kann. Und das von nun an bis in alle Ewigkeit. Seine Vorsehung und seine Führung haben vor Ewigkeit her begonnen und gehen jeden Augenblick unseres Lebens weiter. Er, der von sich sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst mich noch beten. Großer Gott, du bist der Herr des Universums. Ich weiß nicht, was du dir für Gedanken machst. So groß und so viele. Und du hast alles weise geordnet und ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht die Kontrolle haben. Und ich bitte dich, lehre du mich vertrauen, lehre du uns vertrauen und lass uns deine Herrlichkeit in all dem sehen. Lass uns zu Männern und Frauen werden, die dir gerne folgen, die deine Liebe sehen und spüren und dem glauben und damit andere lieben und damit dich zurücklieben. Lass uns an dir festhalten. Führe uns du unser Leben, bis wir bei dir in der Ewigkeit sein werden und dein Plan ja vollkommene Gestalt annehmen wird. Danke, dass du es bist, der dieses Universum geschaffen hat. Danke, dass du es bist, der dieses Universum in der Hand hält. Dass du es bist, der mein Leben, der unser Leben in der Hand hält. Danke, dass wir beten dürfen, dass wir in allem uns auf dich ausrichten dürfen und dass wir Hilfe empfangen dürfen, rechtzeitige Hilfe am Thron der Gnade. Loben und preisen dich. Amen. Wir wollen noch ein gemeinsames Abschlusslied singen, dazu stehen wir auf und dazu möchte ich dann euch auch den Segen Gottes zusprechen für die Woche, für unser Leben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gesegneten Sonntag, gesegnete Woche euch, und wir singen noch ein Lied.